HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde zum Ostermontag. Ostern ist ja ein freudiges Fest, ein heiteres Fest. Das Halleluja, die Freude über den Sieg des Lebens, über den Tod, dominiert die Stimmung des Festes. Es ist theologisch ja ganz im Einklang auch mit dem Zyklus der Natur. Auch dort erleben wir gerade, wie das Leben nach der Todesstarre des Winters wieder zum Vorschein kommt im Frühling. Die Heiterkeit dieses Festes und dieser Jahreszeit, die tun uns gut. Denn an düsteren Nachrichten, die einem auf die Stimmung schlagen können, hat es ja keinen Mangel. Wir gehen heute der Heiterkeit nach und werden sie als eine Lebenshaltung kennenlernen, die gerade angesichts der Tragik des Lebens gepflegt werden darf. In ihr steckt eine tiefe Weisheit und eine alte Lebenskunst. Christen feiern an Ostern den Sieg des Lebens über den Tod. Die Auferstehung Christi nach seinem Tod am Kreuz ist das Gründungserlebnis des Christentums, die felsenfeste Gewissheit, dass Tod und Teufel nicht die letzte Wahrheit unserer Existenz sind, sondern eine vorläufige, mit Ostern bereits ein für allemal überwundene Wirklichkeit. Dieser Glaubensinhalt hat unter anderem den Ritus des Osterlachens hervorgebracht. Es gibt den christlichen Brauch, in der Predigt an Ostern die Menschen im Gottesdienst zum Lachen zu bringen. Manfred Becker-Huberti ist katholischer Brauchtumsexperte und mein Gesprächspartner dazu. Das Osterlachen hat den lateinischen Namen Risus Pascalis. Herr Becker-Huberti, was steckt genau dahinter?
Das Osterlachen ist ein christliches Trotzdem-Lachen. Und zwar, wir müssen alle sterben, das wissen wir, aber wir wissen auch, dass wir auferstehen werden. Das heißt, der Teufel hat sein Spiel verloren, er wird uns nicht mit dem Tod vernichten, sondern wir werden von der einen Hand Gottes in die andere Hand gleiten. Das heißt, wir leben, um zu sterben, aber wir sterben, um zu leben. Und das ist ein Grund zum Lachen.
Hat denn Jesus gelacht? Wie ist denn der Stand der Forschung zu dieser Kernfrage?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, denn das ist den Kirchenvätern zu verdanken, dass sie festgestellt haben, nö, es wird doch nicht im Evangelium berichtet, dass Jesus gelacht hat. Also wenn der nicht gelacht hat, dann steht das uns auch nicht zu und das Lachen ist dann nur Sache des Teufels und deshalb ist Lachen verboten. Deshalb stand in allen Ordensregeln in der damaligen Zeit, wer lacht, der benimmt sich daneben, das gehört sich nicht, der Adel lachte sowieso nicht, man hielt die Maße, das Mittelmaß ein, also laut Lachen war genauso wie lautes Heulen völlig verpönt, nur der gemeine Mann auf der Straße, den interessierte das etwas weniger, der lachte, wenn es ihm Spaß machte und so gibt es natürlich viele Bräuche in der Kirche, wo das Lachen auftaucht. Das ändert sich. Das ändert sich etwa zum 12. Jahrhundert. Und zwar ganz einfach, weil es dort die Kreuzzüge gab und im Rahmen der Kreuzzüge auch die philosophische Literatur der Griechen hier nach Westeuropa kam. Und da las man Aristoteles. Und Aristoteles, der war nicht gegen das Lachen, so wie Platon, von dem die Kirche das übernommen hatte. Und weil das so ist, ist das Lachen langsam aber sicher als trotzdem Lachen bei den Christen üblich geworden.
Mit dem Osterlachen verschaffen sich Christen traditionell Abstand zu den dunklen Realitäten des Lebens. Darüber habe ich mit Manfred Becker-Huberti, dem Brauchtumsexperten, gesprochen. Nun aber ist der Tod eine dominierende Realität unseres Lebens und das Leid auch nach Ostern ja noch vor alle Augen. Aber es gibt auch außerhalb der Religion ein Wissen darüber, dass wir uns gegen diese Realität behaupten können, dass wir dazu Distanz schaffen können und das ist eine wichtige Lebenskunst. Diese Lebenskunst ist verbunden mit einer Lebenshaltung der Heiterkeit. Der bekannte Autor und Kolumnist Axel Hacke, bekannt für seine leichtfüßigen, augenzwinkernden Texte unter anderem seit vielen Jahren im Magazin der Süddeutschen Zeitung, hat ein Buch geschrieben mit einem Plädoyer für die Heiterkeit. Ich habe ihn zunächst gefragt, was ist das für Sie überhaupt, die Heiterkeit?
Also es ist jetzt erstmal nicht das, woran man so normalerweise als erstes denkt. Es ist nicht Witze erzählen, es ist nicht lustig sein, sondern es ist etwas viel Grundsätzliche, was ist, wie Sie schon sagten, eine ganze Einstellung dem Leben gegenüber. Peter Ustinov hat mal gesagt, Humor ist die komische Art, ernst zu sein. Und es hat ja viel mit Humor zu tun. Es geht eben genau darum, den Ernst des Lebens auch wirklich aufzunehmen, nicht einfach zu verdrängen oder so, sondern mit ihm umzugehen. Also wenn Sie zum Beispiel mal die Sketche und Filme von Loriot sehen, dann sehen Sie, wenn Sie alles Komische mal abziehen, sehen Sie ganz furchtbar traurige Figuren. Die können nicht mal mehr über ein Frühstücksei miteinander reden, ohne an Mord zu denken. Und das ist genau das, was ich meine. Der Loriot hat den Ernst des Lebens immer drin in seinen Geschichten. Aber es ist trotzdem sehr lustig, einfach weil er einen anderen Blickwinkel gewählt hat.
Das heißt also, die Heiterkeit, die verdrängt nicht das Schwierige, sondern es ist im Grunde schon eine Art Bewältigungsstrategie, so nach dem Motto, das Glückliche, das Heitere, das unbeschränkt fröhliche Leben schaffen wir ohnehin nicht und wir versuchen es jetzt mit dieser kleinen Münze Heiterkeit.
Ja, also so klein ist die Münze gar nicht. Das ist schon relativ großes Geld, wenn man damit das ganze Leben angeht. Weil es bedeutet ja wirklich mit allen Aspekten des Lebens auf eine bestimmte Art umzugehen. Es bedeutet nicht den Weg des Traurigseins zu wählen, wobei Traurigsein natürlich in vielen Situationen sehr angemessen ist. Aber grundsätzlich heißt es nicht, am Leben leiden zu wollen, sondern es auch mit Freuden zu sehen und sich auch von den ernsten Dingen des Lebens nicht niederdrücken zu lassen, sondern immer wieder aufzustehen und zu sagen, ich lasse mir das nicht gefallen.
Also es ist im Grunde eine Willensentscheidung, oder?
Das würde ich schon sagen. Ja, ich glaube, da haben Sie recht. Also ich glaube, man muss das schon wollen. Man muss das auch beschließen, dass man es so machen möchte. Also wenn Sie zum Beispiel das beliebte Thema Autofahren, nicht? Da gibt es ja nun viele Menschen, die jederzeit gerne mal einen roten Kopf aufhaben und sich wahnsinnig aufregen. Und ich denke schon, da kann man auch vorher beschließen, so will ich eigentlich nicht sein, sondern ich möchte anders sein. Und wenn man das mal beschlossen hat, dann kann man es eigentlich auch so machen.
Warum finden Sie, dass das gerade so ein wichtiges Thema ist, die Heiterkeit?
Naja, weil viele Leute das Gefühl haben, wir leben in so schwierigen und so niederdrückenden Zeiten, dass das auch gar nicht mehr am Platze ist, dass man das auch gar nicht mehr darf. Ja? Also man muss eigentlich 24 Stunden am Tag ernst sein. Und das finde ich eigentlich nicht richtig. Diese Heiterkeit gehört doch zu unserem Menschsein. Ohne die können wir eigentlich gar nicht existieren. Wenn Sie so ältere Texte über diesen Begriff Heiterkeit lesen, dann finden Sie auch vor 20 oder 40 Jahren fängt das immer an damit, ja sag mal, darf man das in diesen Zeiten eigentlich noch heiter sein? Also die Zeiten waren schon immer ernst.
Herr Hake, sind Sie eigentlich selbst von Hause aus ein heiterer Typ? Fällt es Ihnen immer leicht, heiter zu sein?
Nee, blöderweise eben nicht. Deswegen habe ich das Buch ja geschrieben, weil ich gelte allgemein als jemand, der eigentlich heitere Texte schreibt. Und das kann man, glaube ich, schon sagen. Und die Ausgangsfrage dieses Buches war eigentlich, wenn ich das mache, wenn ich also doch relativ viel heitere Texte schreibe, warum bin ich dann nicht wirklich ein heiterer Mensch? Also warum fällt mir das Leben trotzdem schwer? Warum drückt es mich trotzdem nieder oft? Ja. Wie ist dieser Widerspruch eigentlich zu erklären? Dem wollte ich nachgehen. Und deswegen wollte ich erstmal diesen Begriff Heiterkeit für mich überhaupt erst klären.
Ich habe eben zitiert, ein heiterer Mensch zu sein bedeutet nicht, das Schwere zu ignorieren, sondern es in etwas Leichtes zu verwandeln. Trifft das auch für das persönliche Leben zu? Also lässt sich da Schweres in Leichtes verwandeln?
Ich denke schon. Also erstens mal, indem man sich dafür entscheidet, indem man sagt, ich will es nicht von der tragischen Seite aus sehen, sondern ich sehe es von der entspannten Seite aus, dann ist das schon relativ einfach. Man muss ein bisschen nach der Distanz zu sich selbst suchen. Man muss sich selbst ein bisschen beobachten in dieser Szenerie und daran sehen, auch was komisch an einem ist. Wir haben vom Autofahren geredet, wie die Leute da rumkrakeelen am Lenkrad. Wenn Sie da mal ein bisschen aus dem Auto aussteigen und sich selber beobachten, dann ist es doch eigentlich ziemlich lächerlich, oder? Dass man sich, weil einem einer ein bisschen die Vorfahrt genommen hat oder so, sich nicht an die Regeln gehalten hat, dass man sich so aufführt. Das hat immer was Komisches. Aber dazu muss man schon ein bisschen aus der Situation raustreten, glaube ich.
Das wäre ja so ein Punkt. Also Selbstdistanz, haben Sie eben gesagt, das ist so ein Weg, um auch wieder zur Heiterkeit zu finden. Gab es denn für Sie selbst noch irgendetwas, das Ihnen sehr geholfen hat? Oder wie sind Sie dann zu einer Haltung der Heiterkeit gekommen?
Das hat viele Seiten. Aber eine ist zum Beispiel die, dass, als ich meine Frau kennengelernt habe, das ist Jahrzehnte her, da trat die dann manchmal so vor mich hin, nahm ihre beiden Zeigefinger, tat die so in meine Mundwinkel und zog die nach oben, sodass ich lächelte. Und ich habe dann gemerkt, dass mein unwillkürlicher Gesichtsausdruck immer so ein missmutiger war. Die Mundwinkel waren nach unten gerichtet. Meine Frau hat die nach oben gezogen. Da habe ich das überhaupt erst gemerkt. Und wenn Sie das mal wissen und beobachtet haben an sich selber und dann vielleicht zum Beispiel sich jeden Morgen im Spiegel mal eine gewisse Zeit lang anlächeln, dann werden Sie merken, dass ein Lächeln nicht nur nach außen wirkt, sondern auch nach innen. Jemand, der lächelt, der verändert sich auch innen, ja. Das hat auch eine Wirkung. Das macht sie heiterer, ja. Das kann man ja auch mal ausprobieren. Man geht einfach mal lächelnd durch die Straßen. Man lächelt Leute einfach mal so an. Dann werden sie merken, dass sehr oft zurückgelächelt wird. Und das meine ich, wenn ich sage, man muss das, was man haben will vom Leben, auch erstmal selber ins Leben hineintragen. Wenn sie selber missmutig in der Gegend rumlaufen, können sie nicht erwarten, dass die Leute sie alle freundlich anschauen.
Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. So heißt das Buch von Axel Hacke und er hat uns in diesem Gespräch erläutert, was er darunter versteht. Vielen Dank dafür.
Ich danke auch. Alles Gute.
Heiterkeit ist gut fürs Allgemeinbefinden und Lachen ist gesund. Und so wie es einfach wirkt und meine Stimmung aufhält, wenn ich mich morgens im Spiegel anlächle, so kann es genauso gut helfen, wenn ich lache und ich brauche nicht mal einen Grund dazu. Das erlebt man beim sogenannten Lach-Yoga. Da wird genau das geübt.
Zugegeben, schon während der ersten Klatschübung zieht es mir entspannt die Mundwinkel nach oben. Und während des gesamten Gesprächs mit Lach-Yoga-Trainerin Romy Einhorn pflege ich meine Lachfältchen um Mund und Augen. Lach-Yoga macht einfach Spaß. Doch auch aller Anfang scheint hier schwer.
Die schwierigste Übung beim Lach-Yoga ist natürlich erstmal zu gucken, ob die Mundwinkel überhaupt nach oben ziehen. Also der rechte Mundwinkel zum rechten Ohr und der linke Mundwinkel zum linken Ohr. Und wenn man die Übung drauf hat, geht das andere fast wie von alleine.
Romy Einhorn schmunzelt und lacht die ganze Zeit. Beim Lach-Yoga lernt man auch grundlos zu lachen, einfach so.
Lach-Yoga ist eine Kombination aus verschiedenen Atemübungen, Dehnübungen, Klatschübungen und natürlich ganz viele Lachübungen, die grundlos sind und die aber dann ins echte Lachen übergehen können. Weil dein Gehirn kann nämlich nie unterscheiden, ob du grundlos lachst, also einfach so. Oder ob du jetzt wirklich aus einer bestimmten Situation heraus lachst.
Schon beim Einschlafen und auch Aufwachen kann man das Lachen trainieren. Romy Einhorn selbst zieht jeden Morgen und jeden Abend im Bett bewusst ihre Mundwinkel nach oben und das mehr als eine Minute lang.
Nach 60 Sekunden ist das so ein bisschen wissenschaftlich bewiesen, dass da die Glückshormonproduktion im Körper stattfindet.
Glückshormone sind im Körper aktiv, man fühlt sich entspannter mit seiner Umwelt verbunden.
Das bedeutet, dein Stresshormon wird reduziert und dein Glückshormon wird produziert, neben ganz vielen anderen verschiedenen Sachen, die im Körper ablaufen, wie zum Beispiel erhöhter Sauerstoffaustausch im Körper, Stärkung vom Immunsystem. Was auch eine schöne Sache ist, ist, dass man beim nicht gleichzeitig lachen und denken kann. Also wenn du richtig aktiv lachst, kannst du nie nachdenken und kommst aus deiner Grübelspirale raus.
Hinein ins Fühlen, Loslassen, Lachen und glücklich sein. Romy Einhorn hat noch einen Trick dafür. Sie benutzt jeden Morgen ihre imaginäre Lachcreme.
Mit meinen Fingern gehe ich jetzt in diese Cremedose rein und creme mein Gesicht ein und lache dabei grundlos.
Lachen tut gut und es klappt auch, wenn man zunächst mal gar keinen Grund dazu hat. Ganz grundlos ist die Art von Heiterkeit, für die Fabian Vogt auf die Bühne geht, nicht. Er ist Pfarrer und tritt mit seinem Kollegen Martin Schultheiß seit vielen Jahren als Kirchenkabarettist im Duo Camillo auf. Ich habe mit ihm über die besondere Verbindung von Kirche und Humor gesprochen und natürlich auch über die uralte Frage, hat denn Jesus gelacht?
Ah, spannende Frage. Ein bisschen spekulativ, weil es steht nicht so genau drin, aber ich sag mal, er hat so oft so skurrile, verrückte Geschichten erzählt. Irgendwie, das hat auch immer was mit Humor zu tun. Spannend finde ich, dass Martin Luther, der große Reformator, der hat ja sein Leben lang sich gefragt, werde ich eines Tages in den Himmel kommen? Und dann hat er aber irgendwann mal geschrieben, aber wenn Gott keinen Humor hat, dann will ich nicht in den Himmel. Also irgendwie für Luther war klar, Gott hat auf jeden Fall Humor. Und er hat sogar mal gesagt, wo Glaube ist, da ist auch Lachen. Also ein Mensch, der irgendwie eine befreiende Erfahrung gemacht hat im Glauben, der kann gar nicht anders als fröhlich sein. Für Luther sogar noch stärker hat mal gesagt, wer immer und überall lachen kann, der ist ein wahrer Doktor der Theologie. Also ich finde, das sagt schon einiges.
Oha. Und wie machen Sie es denn? Was ist denn Ihr theologischer Humor? Wie bringen Sie die Menschen zum Lachen mit Ihrem Duo Camillo?
Ich glaube, das Spannende ist einfach, genau hinzuschauen und zu gucken. Es geht ja bei Humor immer darum zu sehen, wo sind irgendwie Verkrustungen, die sozusagen das Fröhliche, das Lebendige auch zu überdecken drohen. Und wenn man die anspricht, dann merkt man sofort, dass man Leute erreicht. Also so ein Satz, den ich sehr liebe, ist zum Beispiel, die Kirche zu verändern, das ist genauso schwer wie einen Friedhof zu verlegen. Warum? Es mangelt an der Mitarbeit von unten. Und das ist was, sofort alle wissen, oh ja, natürlich, Mensch, wenn ich will, dass sich was verändert, irgendwie muss ich mit anpacken. Und ich glaube, das sind sozusagen wirklich die schönsten, humoristischsten Gags, wo Leute sich selber ertappen.
Welche Themen funktionieren denn da besonders gut und welche eher nicht? Also Sie haben es ja immer mit einer riesigen Fallhöhe auch zu tun.
Ja, ich glaube, dass die große Herausforderung ist als Kabarettist, gerade in der Kirche immer, man muss das Wohlwollen seiner Zuhörerschaft behalten. Also da gibt's immer natürlich irgendwie so heiße Eisen, wenn man die anspricht und dann merkt, jetzt ist jemand verletzt. Ich weiß, ich hatte ganz am Anfang mal als Kabarettist auch so ein paar Gags übers Abendmahl mit drin und das war für manche Leute so grenzwertig. Da merkten sie, das funktioniert nicht so richtig. Aber habe ich nur ganz genau gesagt, schon im Wort Abendmahl werden wir doch zweimal belogen. Das gibt's in der Regel morgens und ohne Kalorien. Irgendwas stimmt da doch nicht. Und schon das war für manche Leute so grenzwertig. Also ich glaube, es geht darum zu gucken, gelingt es mir, dass die Leute spüren, ich bin eigentlich auf ihrer Seite. Ich will mit ihnen zusammen da ein bisschen in die Tiefe gehen und schauen, wie wir über das Lachen auch an die ernsten Themen rankommen.
Und das kirchliche Personal, ist das dann letztlich doch auch wieder das Dankbarste, was man so hat in diesem Bereich?
Ja, ist es natürlich auch. Ich habe mal ein Lied geschrieben, das heißt Die Pfaffen rasen durch den Wald. Das spiele ich immer noch sehr gerne. Der eine macht den anderen kalt und die Konkurrenz zwischen Pfarrern und Pfarrern kennen viele. Also sowas ist natürlich immer dankbar, aber es ist natürlich auch schlicht. Also mir geht es natürlich in der Regel noch darum, dass wir gemeinsam überlegen, wie kann man eigentlich aus dem Humor heraus dann auch Zukunftsperspektiven entwickeln. Deswegen heißt das aktuelle Programm von Duo Camillo tatsächlich auch Sundays for Future.
Warum ist es denn so wichtig, dass auch in der Kirche mal gelacht wird?
Ja, ich habe ja am Anfang schon Luther zitiert. Ich finde, Glaube, bei dem nicht gelacht wird, bei dem stimmt was nicht. Vor einiger Zeit war ich mal mit einer afrikanischen Delegation in einem deutschen Gottesdienst. Das Problem war, die konnten alle kein Deutsch. Das heißt, die haben nur das miterlebt sozusagen von hinten und Körpersprache. Und auf die Frage hin, wie hat euch der Gottesdienst gefallen, sagten die alle einmütig, das war kein Gottesdienst, denn es hat niemand gelacht. Das war nicht fröhlich. Also für die afrikanische Kultur ist ganz klar, man kann Gottesdienst gar nicht feiern, ohne zu lachen. Und schon der Philosoph Nietzsche hat ja gesagt, irgendwie, sie müssten erlöster aussehen, die Christen, damit ich an ihren Erlöser glauben kann. Also manchmal strahlen wir das, wovon wir reden, nicht aus. Und schon deswegen, glaube ich, dürfen wir ruhig ein bisschen mehr lachen.
Wie reagieren denn die Menschen auf ihren Humor, die zu ihnen kommen oder in deren Gemeindehäusern sie dann auch mit ihrem Duo Camillo spielen?
Naja, ich mache das ja jetzt schon über 30 Jahre und da hat sich viel verändert. Also ich weiß so, vor 30 Jahren gab es überhaupt keine Kultur, dass man einfach auch mal humoristisch an kirchliche Themen rangeht. Das hat sich geändert. Mag natürlich aber auch daran liegen, dass inzwischen uns vor allem Leute einladen, die auch wissen, was von Humor da auf sie zukommt. Wobei es mir immer noch so geht, das geht mir auch als Pfarrer, wenn ich auf einer Kanzel stehe, so, wenn alle nachher kommen und sagen, ei, das war aber schön, dann freut es mich gar nicht so. Ich finde, es darf auch ein bisschen pieksen. Ich sage immer, Kabarett ist so wie Akupunktur. Also wenn es ein bisschen piekst, tut's gut, aber wenn die Nadel auf der anderen Seite von der Hand wieder rauskommt, ist blöd. Also da gucken, dass die Leute nachher auch sagen, oh, irgendwas, da habe ich Lust zum Weiterdenken. Oder das stört mich auch jetzt ein bisschen, also da muss ich dranbleiben. Und diese Gratwanderung, die gilt es immer wieder neu herauszufinden.
Fabian Vogt, Sie haben eben schon ein Zitat gehabt von Martin Luther, dem großen Reformator. Und da ging es um den wahren theologischen Humor oder den wahren Humor des Theologen, der im Grunde alles sozusagen in einen Horizont des Humors heben kann. Wie weit geht denn das?
Ich glaube, das geht sehr weit. Also ich wünsche mir nichts mehr, dass Leute einen Kabarettabend besuchen. Übrigens, das gilt auch für jemanden, der einen Gottesdienst besucht. Ich möchte, dass er eine befreiende Erfahrung macht. Und das ist ja sozusagen der Kontakt mit dem Geistlichen, dem Spirituellen, dem Göttlichen. Das soll ja irgendwie auch etwas in mir auslösen. Und ich erlebe ganz oft, dass Leute sagen, Mensch, ich komme aus einer ganz schweren Woche und ich habe heute Abend richtig gelacht. Aber ich habe nicht etwas ausgelacht, sondern ich habe mich über mich selber gelacht, habe mich ein bisschen ertappt gefühlt, habe gedacht, oh, hier wird es Zeit, dass du dich auch mal irgendwie engagierst. Also wenn das Lachen dafür sorgt, dass sich tatsächlich Dinge verändern, dann finde ich das grandios.
Sagt Fabian Vogt, er ist evangelischer Pfarrer und bringt als Kirchenkabarettist sein Publikum mit dem Duo Camillo regelmäßig zum Lachen über Gott und die Welt. Fabian Vogt, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
HR Info, Himmel und Erde.
HR Info Himmel und Erde mit einer Feiertagsausgabe zum Ostermontag rund um die Heiterkeit. Als Menschen stehen wir ja stark in Resonanz mit unserer Umwelt und eine ganz große Resonanz finden wir mit unseren Stimmungen ja beim Wetter. Sonst würden wir ja längst nicht so viel darüber sprechen. Auch beim Wetter gibt es ja die Stimmungsangaben, wenn der Wetterbericht läuft, da ist dann von einer trüben Wetterlage die Rede oder aber eben auch von einer heiteren.
Simone Reiter ist Klimatherapeutin. Sie beschäftigt sich mit den gesundheitsfördernden Auswirkungen des Wetters und des Klimas auf den Menschen. Und sie weiß,
also das Wetter hat tatsächlich auch kurzfristig Auswirkungen auf unsere Stimmung. An einem Regentag sind wir halt einfach meistens betrübt und die Sonne scheint, haben wir auch schon von uns aus selber das Gefühl, wir müssen rausgehen, wir müssen Energie tanken. Und das tut die Sonne tatsächlich. Sie tankt uns auf mit ihrer Wärme, mit dem Licht, mit der Strahlung, mit verschiedenen Komponenten, Wirkungsweisen, die die Sonne eben hat.
Damit unsere Stimmung besser wird, sagt Simone Reiter, sollten wir viel Vitamin D3 tanken. Das wird allerdings nur über die reine Sonnenstrahlung aufgenommen. Nicht etwa über die Haut, sondern über ein anderes Organ, nämlich das Auge. Deshalb rät die Klimatherapeutin von einer Sonnenbrille eher ab, außer bei Sport im Freien oder bei Strandbesuchen.
In den meisten anderen Gebieten von Deutschland, wo man einfach nur spazieren geht, da darf man ruhig mal die Sonnenbrille auch absetzen. Weil wenn man die Augen die ganze Zeit vor dem Sonnenlicht schützt, dann verwehren wir uns der Wirkung der guten, positiven Sonnenstrahlung. Und unsere Augen gewöhnen sich auch daran, dass wir immer wieder die Sonnenbrille aufsetzen und werden empfindlich.
Über den Zusammenhang von Psyche und Wetter ein Bericht von Marie Krüger. Und heitere Aussichten, die tun uns natürlich gut und heben die Stimmung gleich enorm. Wobei wir haben vielleicht mehr, als wir uns dessen bewusst sind, unsere Stimmungen eigentlich selber in der Hand. Denn es ist ja schon eine bewusste Entscheidung gefragt, wie wir auf die Welt und alles, was uns widerfährt, schauen wollen. Um dem einmal nachzugehen, hat der Achtsamkeitslehrer Peter Bär die sogenannte Nicht-Jammern-Challenge veranstaltet, auch in diesem Jahr wieder. 100.000 Menschen haben daran teilgenommen und sich verpflichtet, 7 Tage nicht zu jammern. Die Aktion hat als Jammerfasten viel Aufmerksamkeit gefunden. Ich habe mit Peter Bär darüber gesprochen. Herr Bär, das klingt witzig. Wie kommt man drauf? Wahrscheinlich nur, wenn man selber ziemlich genervt war, oder?
Genau richtig. Es hat tatsächlich damals, bevor ich Psychologie studierte und meine Reise zur Achtsamkeit und zur Meditation anbrach, war ich Ingenieur und war dort tatsächlich genervt von dem vielen Gejammer, von dem vielen Geschimpfe außenrum. Ich meine, es war anstrengend, aber das Gejammer und Geschimpfe hat es nicht besser gemacht. Und damals wusste ich einfach keinen Ausweg, wie komme ich dort raus, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Viele Jahre später kam ich dann auf die Idee, in meiner Arbeit die Nicht-Jammern-Challenge zu machen und die Menschen dazu einzuladen, all das Lästern, und Nörgeln, Schimpfen, Jammern einmal wegzulassen, um zu gucken, was das mit ihnen macht.
Was ist denn schlimm am Jammern? Was macht das mit unserer inneren Haltung und was passiert, wenn ich das mal aufhöre?
Was wir oft nicht spüren, ist, dass all dieses Jammern oder dieses Lästern, dieses Nörgeln, dieses Schimpfen nicht nur etwas Mentales ist, nicht nur etwas Verbales ist, sondern auch Emotionen in uns auslöst. Es löst etwas in uns aus, wenn wir über das Wetter schimpfen, wenn wir über den Kollegen lästern oder wenn wir einfach allgemein über unser Leben jammern. Es löst schwierige Emotionen, bringt uns in einen Zustand der Starre und wir können gar nicht mehr in Lösungen denken. Wenn wir dagegen innehalten, und mal gucken, okay, wie kann ich die Situation vielleicht lösen? Was kann ich tun? Oder wenn es nichts zu tun gibt, wie finde ich Frieden? Ne? Sorgt das langfristig für ein deutlich harmonischeres Leben?
Die Teilnehmenden, wie haben die sich denn beteiligt? Wie schwer ist es denen gefallen, diese 7 Tage durchzuhalten? Haben sie da Berichte bekommen?
Ja, ganz unterschiedlich. Aber die Sache mit dem Jammern ist ja so, es ist wie mit einem schlechten Atem. So, wir merken ihn bei anderen, aber bei uns anfangs nicht. Wir wollen uns das gar nicht eingestehen, wie viel wir eigentlich jammern und lästern und nörgeln. Und da war die erste Rückmeldung immer die, oh spannend, wie viel Negativität ich eigentlich in meinem Alltag erzeuge, die es nicht bräuchte. Also ist dieses Aha-Erlebnis immer die größte Rückmeldung, gerade zu Beginn.
Und dann natürlich das Umschalten, ne? Also erstmal merken ist das eine, dann aber umschalten. Geht das so leicht?
Nein, das geht natürlich nicht leicht. Schau, unser Sprachgebrauch ist eine unglaubliche Gewohnheit. Wir tun es ja schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten. Aber sich dessen erstmal bewusst zu werden, ist der größte Schritt. Und wenn ich merke, ah, spannend, dort habe ich wieder geschimpft und dort habe ich wieder gejammert, was es nicht gebraucht hätte, dann macht das schon was mit unserem Gehirn. So, wir erinnern uns immer schneller und irgendwann können wir es weglassen.
Also so eine Art Verhaltensprogrammierung, oder?
Sozusagen. So, ich werde mir jedes Mal, wenn mir das über die Lippen kommt, bewusst und versuche es zu lassen.
Und diese 7 Tage, reichen die schon aus oder ist das im Grunde eine Never-Ending-Story, an die man immer dran denken und dranbleiben muss?
Am Ende des Tages ist das Leben eine Ending-Story und wir dürfen immer an uns arbeiten. Aber die 7 Tage sind so wie eine kleine Fastenkur. Wir werden uns ganz viel bewusst. Wir werden uns bewusst, was macht die innere Sprache oder die äußere Sprache mit unseren Emotionen? Wie beeinflusst es unsere Beziehung, unsere Gesundheit? Dieser Bewusstwerdungsprozess ist ja der erste Schritt in Richtung Veränderung. Natürlich müssen wir danach dranbleiben, aber das Leben ist dranbleiben und ständige Veränderung.
Erfahrungen mit dem Jammerfasten. Das war der Achtsamkeitstrainer Peter Beer im Gespräch. Er ist Leiter der Achtsamkeitsakademie. Das war die Feiertagsausgabe von Himmel und Erde heute rund um die Heiterkeit an diesem Ostermontag im Frühling 2024. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude und noch viele heitere Stunden an diesem Feiertag.